Guten Tag, liebe Zuhörenden vom Podcast der Versammlung ehrbarer Kaufleute, jetzt mal ehrlich. Heute mit einer neuen Folge der Serie zur Mobilität in der Stadt. Als erstes möchte ich kurz nachholen, mich beim lieben Marc für die Technik zu bedanken. Das habe ich in den letzten Folgen versäumt. Und sehr freue ich mich heute über unseren Gast, Anna-Theresa Korbuth, als Chefin vom HVV. Ganz herzlich willkommen. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor für die Leute, die Sie nicht kennen. Das sind wahrscheinlich nur wenige.
Nein, die wird es immer wieder geben. Danke erstmal für die Einladung. Anna Korbuth, mein Name, 44 Jahre alt, bin Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes seit 2021, genauer seit April 21 und leite seit jetzt über 3,5 Jahre die Geschicke in der Metropolregion Hamburg, speziell verantwortlich für die Bereiche Tarif, Vertrieb, Kommunikation und mein lieblingsheißes Produkt Deutschlandticket. Natürlich hoch und runter und bin sonst in Summe seit über 20 Jahren in der Mobilität tätig und Mutter von 3 Kindern. Die Kleinste sitzt mir gerade auf dem Schoß mit 3 Monaten.
Super, vielen Dank für die kurze Einführung. Außerdem dabei haben wir noch Hans-Thorsten Lanfermann aus unserem Ausschuss für Standortpolitik, für den ich hier auch gleich wieder Werbung mache. Wer gerne noch mitmachen möchte in dem Ausschuss, meldet sich gerne bei uns und wir freuen uns über neue Mitglieder. Hans-Thorsten, sag kurz.
Guten Morgen. Vielen Dank. Bin Hans-Thorsten Lanfermann, 57 Jahre alt und im Ausschuss Standortpolitik mit aktiv und freue mich, dass wir heute Frau Korbuth bei uns haben und dass sie Zeit gefunden hat, uns ein paar Themen zu beantworten zum Thema Mobilität in der Metropolregion Hamburg. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Gerne.
Wir starten immer so ein bisschen mit dem Rahmen. Der Ausschuss für Standortpolitik hat sich mit dem Thema Mobilität beschäftigt und die Versammlung ehrbarer Kaufleute ist daran interessiert, Ausgleich zu schaffen. Und das Thema Mobilität hat ja so gewisses Konfliktpotenzial. Wir gehen aber eigentlich davon aus, Sie hatten das gerade schon erwähnt, dass eigentlich jeder Mensch, egal ob er jetzt als Mutter, in dem Beispiel Unternehmerin oder so unterwegs ist, ganz unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse selbst hat, beziehungsweise erzeugt durch Bestellung im Internet oder so. Und dass es diese Konflikte eigentlich nur vorgegeben gibt sozusagen und es eigentlich ein gemeinsames Interesse gibt, dass der Verkehr fließt. Welches Potenzial sehen Sie denn für den öffentlichen Personennahverkehr, also das, was der HVV vertritt, im Mobilitätsmix von Hamburg?
Also ich bin mal ganz ehrlich, ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Ich habe mal mit einer Marketingagentur zusammengesessen und ich bin ja mal ein bisschen bekannt für schrille Ideen, habe gesagt, was ist, wenn wir mal den HVV 24 Stunden stehen lassen? Wir fahren einfach mal nicht. Einfach nur mal, also alle fahren dann nicht und wir bilden das dann mal auf so einer, von oben auf so einer Vogelperspektive dann mal ab und gucken, was dann verkehrstechnisch passiert und wie viele Leute dann zur Arbeit kommen und so weiter und wie die Hotlines überlaufen. Und ich fand natürlich super, die hätten das am liebsten gemacht. Für mich war das eher so ein mentaler Gag, die Richtung. Ich glaube, 24 Stunden wäre eine Katastrophe. Aber ich glaube, das zeigt es ganz gut. Wie viele Leute würden nicht zur Arbeit kommen? Ja, wie viele Lichter würden abends nicht mehr brennen? Wie viele Fabriken würden nicht funktionieren? Wie viele Amazon-Päckchen würden nicht ankommen? Wie viele Leute bei Airbus würden nicht zu ihrem Job kommen und so weiter und so fort? Ja, also der HVV und das ist der gesamte ÖPNV in Deutschland, insbesondere in großen Ballungszentren nochmal ganz spezifisch, ist das, ich sag mal, ist wie so das pulsierende Herz, ne? Ist so wie das Blut, was bei uns durch die Adern und durch die Venen geht. Wir schimpfen alle gerne darüber und es gibt immer 80 Millionen, so wie es 80 Millionen Bundestrainer gibt, so gibt es auch 80 Millionen Leute, die besser wissen, wie ÖPNV funktioniert und dass das immer alles nicht perfekt ist und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Ich freue mich immer über das hohe Interesse. Aber ohne, sage ich mal, die gemeinsam finanzierte Infrastruktur, die wir ja gemeinsam alle aus unseren Steuergeldern bezahlen und finanzieren, das steht da ja nicht umsonst, ne? Wäre faktisch Mobilität in Deutschland überhaupt gar nicht möglich, weil wir weder den Raum noch die Straßen noch die Kapazitäten haben, das irgendwie anders abzubilden. Insofern ist es, sage ich mal, das stärkste Verkehrsmittel, was wir haben. Ich vergleiche das immer sehr gerne als letztes Beispiel. Ich pendel ja von Wien nach Hamburg rein und jedes Mal, wenn dann so ein Flieger landet, dann steigen da vielleicht mal so 150 bis 200 Seelen aus. Ja, und ein Riesenbohai am Flughafen, wenn ein Flugzeug landet. Und wenn bei mir morgens die S-Bahn am Hauptbahnhof rauskommt zu Stoßzeiten, dann sind das mal eben 1000 bis 1500 Leute, die aussteigen. Und dann machen wir keinen so ein Bohai. Und übrigens, die kommt im 5-Minuten-Takt. So. Und das mal nur vergleichen, was wir für eine Leistung erbringen. Und ich glaube, dann wird recht klar, welche Bedeutung das System für uns alle hat.
Ja, wenn Sie uns vielleicht eine kurze Einschätzung geben, wie viel Personen tagtäglich rein und raus aus der Stadt Hamburg mitbewegen im ÖPNV?
Also wir zählen das ja anhand Fahrgästen ein- und aussteigern. Das sind dann nicht immer zwingend, da kann auch mehrfach die gleiche Person sein, auch im Umstieg, aber wir haben aktuell rund 2 Millionen Beförderungsfälle pro Tag.
Ja. Ja. Wahnsinn, Riesen.
Und das ist ja
Riesensystem.
Das ist so, also eine Airline nicht mal im Jahr, also was wir am Tag durch die Systeme bringen, allein im HVV.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger, also Auto, Fahrrad, diese ganzen Shared-Angebote, die es gibt, wie Moja, aber auch E-Scooter, Räder und so weiter. Das ist ja auch nicht ganz trivial, weil es dann unterschiedliche Anbieter zum Teil auch sind. So stelle ich mir das zumindest vor, aber gleichwohl scheint mir das eine große Relevanz zu haben, wie die Verkehrsträger miteinander vernetzt sind. Zeigt übrigens auch unsere Mitgliederumfrage, das Mitgliederbarometer hat das auch gesagt, die Vernetzung der Verkehrsträger, da sehen viele auch noch Luft nach oben.
Ja, genau. Das ist ein ganz interessantes Thema. Das begleite ich ja schon seit mehreren Jahren, ich hätte schon fast Jahrzehnten gesagt. Die Vernetzung von Verkehrsträgern, also alles, was intermodal passiert, finde ich, ist unheimlich wichtig. Erste, letzte Meile oder auch individuelle Verkehrsbedürfnisse. Ne? Dazu gehört Fahrrad, zu Fuß, das Auto und alle Sharing-Angebote, die es da draußen gibt, für mich mit dazu. Jetzt haben wir schon vor 2-3 Jahren, oder länger eigentlich, vor 3-4 Jahren die HVV Switch App ja in Hamburg eingeführt, wo Sie ja genau diese integrierten Ketten in eine Bezahlvorbank buchen können. So, und wenn wir ganz ehrlich sind, die Nutzungsfrequenz dessen ist aber nicht so hoch wie erwartet. Wir bieten es an, aber ich sage jetzt mal überspitzt, von denen, die HVV Switch nutzen, sind das knappe 10%, die diese integrierten Mobilitätsangebote nutzen. So, und ich frage mich immer, woran liegt das? Es ist ja da, Sie können dann die Switchpunkte, Sie haben die Sharing-Angebote, es ist halt alles mit da. Heißt aber trotzdem, dass die Leute es nutzen. Das ist ja das Interessante, aber nicht immer über die konsolidierte Plattform bei uns gehen. Ne? Also jeder hat so seine Tier-App oder seine sonst wie App, wie sie da alle mal heißen, auch noch separat und bucht das meistens in irgendeiner Form selbstständig. Daher ist es für mich wichtig, einerseits eine vertriebliche Vernetzung aufzuzeigen, aber wenn die nicht gewünscht ist oder anders aufgestellt ist, auf jeden Fall diese Angebote zu konzipieren. So, und da sind wir eigentlich recht stark in Hamburg mit drin, mit allem, was man hat, was man versuchen kann. Und seit neuestem probiere ich jetzt auch aus, das Privat-Pkw oder den Privat-Pkw auch zu integrieren in den ÖPNV. Erstmalig in Deutschland, dass einem sowas gelingt, haben wir jetzt mit Airbus einen großen Piloten, wo wir eigentlich Personen, die auch morgens zur Arbeit fahren, zu Airbus und ihre Fahrten halt bündeln mit anderen Arbeitskollegen oder anderen Personen zusammen, bei uns auch das mit einem ÖPNV-Fahrschein machen können. So, und das ist ein Novum. Ja, und durchbricht faktisch diese statischen Säulen, dass es gibt einen Bus, es gibt eine S-Bahn, ja, es gibt dann eine U-Bahn und dann gibt es dann ein Kohlebike und ein sonst irgendwas und dann gibt es irgendwann nochmal das Auto ist ja ganz böse und das versuche ich jetzt auch nochmal mit reinzuziehen, aber nicht immer klassisch in diesen On-Demand- oder Sharing-Angeboten, sondern einfach mit bestehenden Assets, das ist das Effizienteste, ne, das in unser System, ins ÖPNV-System zu integrieren.
Wie kann man sich das vorstellen? Da wird eine Fahrgemeinschaft sozusagen organisiert über dieses System, ja.
Ja, genau. Okay. Ja, so, und das ist eigentlich schon für den gesamten HVV freigeschaltet, aktuell getestet mit Airbus-Mitarbeitern seit einem halben Jahr. Ja, da bekommt der Fahrer Geld für, wenn er das macht. Und Sie können das mit einem ÖPNV-Fahrschein einfach die Fahrt einlösen. So, als wenn Sie, ne, also mit der S-Bahn oder so gefahren wären. Also kein eigenes Preissystem oder so. Als Deutschland-Ticket-Inhaber können Sie das sogar gratis nutzen. Ja, und das ist jetzt ein System, was wir dort testen. Und ich schätze jetzt mal, wenn das Dreivierteljahr so ungefähr rum ist, dann wird meine Bestrebung sein, das weiter auszurollen. Und das als ergänzendes Angebot einfach anzubieten. Also das ist ja die schnellste und beste Angebotsausweitung, die am preisgünstigsten ist, die ich mir vorstellen kann. Keine eigenen Assets, Drittassets, die genutzt werden im System. Eigentlich was Effizienteres gibt es nicht.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich vermute, dass die geringe Nutzung dieser der HVV-App wahrscheinlich noch damit zu tun hat, dass eben noch nicht alles geht und das ist doch etwas kompliziert ist, weil man muss dann in die App gehen und dann trotzdem ja buchen. Also ich nutze die gerne, weil man da nicht 42 verschiedene Apps von den ganzen Anbietern haben muss. Das ist ja auch die Idee dahinter. Es sind ja aber nicht alle drin und trotzdem muss man noch separat buchen. Da ist natürlich das Deutschland-Ticket, haben Sie jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, eigentlich ja so eine Art Beispiel, dass es einfach neben dem günstigen Preis, finde ich, auch einfach mega einfach macht, Mobilitätsangebote zu nutzen. Und ich vermute mal, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass es möglichst einfach ist und man sich nicht viele Gedanken machen muss, wie man jetzt wo ein Ticket kaufen muss oder bezahlen muss, ne? Wie ja, in dem Beispiel, das ich auch genannt habe.
Natürlich, und das sehen wir ja auch beim Deutschland-Ticket, ne? Und wir haben uns ja sehr rigoros auch auf dieses Produkt ausgerichtet. Ich bin ja ein großer Fan davon. Es war auch höchste Zeit, dass in Deutschland mal was passiert. Ich habe ja in der Schweiz gelebt, in Österreich jetzt unterwegs. Da gibt's ja diese Produkte, sogar inklusive Fernverkehr. Ja, da sind wir noch nicht, aber wir haben es jetzt mal geschafft, den Nahverkehr mit einem Produkt abzudecken, einfach zu erwerben und dann einfach einsteigen, losfahren. Sich keine Gedanken mehr machen zu müssen, keine Rechnungen, keine Tickets, keine Zonen, auch nicht jedes Mal mit unterschiedlichen Vertriebskanälen sich auseinandersetzen. Kennt jeder, der vielleicht nicht nur in einer Stadt unterwegs ist, dass man froh, wenn man so seinen Automaten oder so seinen Vorgang kennt. Wenn man dann irgendwo anders hinfährt, dann funktioniert das alles wieder anders. Ich sag mal, das ist für den ÖPNV aus Kundensicht eine riesige Vereinfachung und eine riesige Revolution gewesen. Und das wäre natürlich schön, wenn man auch alle anderen Mobilitätsprodukte auch in dieser Einfachheit dran, ich sag mal, flanschen könnte. Ne? Also so nach dem Motto, du hast dein Deutschland-Ticket und wenn du jetzt noch, ich schieße jetzt mal was, 5 Euro drauf zahlst, dann kannst du jetzt noch den E-Roller mitnutzen. Auch egal, bundesweit oder zählt, wer sie jetzt mich nicht am Preis festnageln, ja. Nur das sind halt alles Punkte, das sind dann wieder selbstständige Unternehmer, ja, die man dann wieder dann ins Boot holen muss. Und das natürlich verkompliziert das ganze Thema, wenn man nicht selber am Hebel dran setzt, sondern das mit den Partnern gemeinsam aussteuern muss. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird es den Weg geben, diese Flat-Angebote noch weiter durchzudrücken. Wir sehen das ja auch aus dem Kommunikationsbereich. Jeder von uns weiß noch, was er für eine SMS bezahlt hat damals, ne? Das war dann echt teuer. Und was es da für Tarife gab, ne? Und zu Hause bei 3 Festnetznummern durfte man dann gratis anrufen, bei der 4. halt für 5 Cent oder so. Also da gab es ja ganz irre Sachen, bis dann der Erste kam und sagt, hier ist Flat, Telefonie umsonst, weiß ich, 1000 SMS, sonst wie, das ist ja durch die Decke gegangen. Er war ja nichts, man hat, also ich glaube, sowas für den ÖPNV, das ist das, was wir dringend brauchen, um die Einfachheit nach vorne zu stellen.
Eine Deutschland-Flat für Mobilität.
Ja, so, das muss es eigentlich ja geben, das sind wir doch mal ganz ehrlich, ne?
Sind Sie aber mit Sicherheit nicht unbedingt bei allen Ihren Kolleginnen und Kollegen hoch im Kurs wertgeschätzt, die natürlich gerne weiterhin ihre eigene Tarifhoheit und ihre eigene Tarifstrukturen behalten möchten? Oder sehe ich das sofort?
Sie haben das sehr charmant ausgedrückt. Formulieren wir es mal so, es gibt da sehr unterschiedliche Sichtweisen und auf der Skala der Veränderungswolle, also des sich Veränderns wollen, stehe ich vielleicht ganz weit außen. Ja, also das sieht man im HVV auch. Wir haben ja unsere Tarife alle abgeschafft. Wir haben nur noch 3 Zeitkarten im Sortiment. Als nächstes wird der Bartarif verändert werden. Ja, auch in so einer Simplizität, wie wir es im Deutschland-Ticket haben. Und damit sind wir der einzige Verbund in Deutschland, der das getan hat. Und ja, das stößt nicht überall auf Nachahmer, von dem was mal so. Ja, und natürlich nimmt man sich dann Kreativitätsspielraum. Ja, sicher, ja, also aber warum sollte ich kreativ sein und was erfinden, wenn ich es am Ende dann wieder nur verkompliziere? So, und ich würde mir da mehr Push in Deutschland suchen und wünschen, dass auch andere dann hingehen und sagen, wir machen es bei uns total einfach und nehmen das ganze andere raus. Ich hatte über 150 Zeitkarten, jetzt habe ich 3. Einfach mal wegradieren, braucht keiner mehr.
Keep it simple ist da. Ich frage mich ja manchmal, das, was Sie angesprochen haben, hat auch in unserem Podcast der Verkehrssenator erwähnt, dass es da Zusammenarbeit mit Berlin gibt. Normalerweise müsste es ja so sein, dass die Konzepte, die zum Beispiel in Hamburg funktionieren, auch in anderen Städten, auch international funktionieren. Wie ist denn da der Austausch? Gibt es diesen Austausch? Sie hatten eben schon erwähnt, die Änderungsbereitschaft ist nicht überall gleich. Aber eigentlich müsste ja das wenn es funktioniert, müsste ja doch überzeugen, aus meiner Sicht.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Also schauen Sie mal, wir haben über 2000 Verkehrsunternehmen in Deutschland, über 70 Verbünde. Die sind organisiert in 16 Bundesländern. Ich weiß gar nicht, wie vielen Landkreisen und Co., also all denen, die Geld in das System werfen. Und die Herausforderung im ÖPNV-Geschäft ist, dass wir nicht nur die produzierenden Einheiten haben und den Endkunden, sondern maßgeblich bestimmend auch politische Interessen damit reingehen. So, und die sind ganz unterschiedlich. Für viele ist das ein Wahlkampfthema, für viele ist es, ich muss jetzt hier was lösen, damit ich in meinem Wahlkreis wieder gewählt werde, etc. Und das macht es unheimlich schwierig, dort eine Einheit zu gewinnen. Und das ist wirklich, also schauen Sie mal, ich verhandle ja oder unterstütze mit bei diesen ganzen Deutschland-Ticket-Themen für die Stadt Hamburg. Und sitzt ja in diesen ganzen Bund-Länder-Gruppen. Also das ist Wahnsinn, wie da verhandelt wird auf 16 Ebenen. Ja, das ist wirklich interessant und das mal zu verfolgen und zu sehen, aber zeigt auch, warum wir hier nicht immer zu einer Einheitlichkeit kommen. So, dann kommt es noch dazu, dass da überall Manager sitzen. Jeder Manager muss im Leben mal eine App gebaut haben. Ja? Der muss mal für irgendwie was mit dem Startup gemacht haben. Wissen Sie, was ich meine? Das muss man so die Bucketlist, die dann so jeder braucht. So, und dann führt es dazu, dass anscheinend die Busse in Norddeutschland andere Sitzbezüge brauchen als die woanders, weil, keine Ahnung, ne, ich weiß es selber nicht. Also es ist nicht logisch. Ich komme mal mit dem IKEA-Beispiel. IKEA ist weltweit unterwegs. Da hat auch nicht jeder Standort sein eigenes Warenwirtschaftssystem, sein eigenes Marketing, seine eigenen Benamsungen, sondern das wird gestreamlined und deshalb haben sie ja diese Effizienz und auch die Geschwindigkeit am Ende des Tages. Und die fehlt uns. Und das sieht man mit dem Deutschland-Ticket exorbitant. Wir haben auf der Produktebene ein einheitliches Tarif geschaffen. Darunter ist das gleiche Chaos wie vorher auch. Und jetzt streiten sich alle nur ums Geld, ne? Weil jetzt keiner mehr weiß, wie das Geld verteilt wird. So, aber abgebaut an Systemstrukturen ist nichts. Und wir sind jetzt mit Berlin ja in ein MOU eingestiegen, einfach auch aus der personellen Verbundenheit der Henrik Falk, der bei der Hochbahn vorher war, jetzt bei der BVG ist. Das heißt, wir kennen uns alle. Und wenn wir uns alle kennen und ein Vertrauensverhältnis schon haben, und das, ne, also so läuft das dann wirklich, haben wir uns mal zusammengesetzt, gesagt, so, du, wir machen das jetzt mal zusammen. So, und unser Verkehrsminister ist ja eher sehr proaktiv, ne, der Senator Tjax, und dann haben wir auf der anderen Seite in Berlin jetzt die Ute Bonde, die vorher VBB, also auch Verbundchefin, der dort Berlin-Brandenburg gewesen ist, die einfach auch so tickt. Und dann funktioniert das. Aber schauen Sie mal, was das für ein Glücksgriff ist.
Ja. Wieso wie sind viele Leute zusammenkommen, die sich gut kennen und irgendwie auf einer Ebene sind. Sind am Ende doch Menschen.
Es sind immer Menschen so, und die das bewegen. Und ich würde mich freuen, wenn man da eine Substanz schafft oder dann auch andere ohne Eitelkeit und ohne irgendwas sagen, hey, das ist gut, lass uns da mitmachen, weil das spart uns am Ende auch Zeit und macht uns erfolgreich. So, und das wäre einfach der schöne Zugang.
Das ist ja bei den digitalen Geschichten auch immer sehr unverständlich, wenn man von draußen guckt, dass da jede Stadt, jedes Dorf geradezu seine eigene App programmieren möchte, wo man weiß, wie schwierig das eigentlich ist. Wäre ja viel einfacher, aus der HVV-Switch-App eine Deutschland-Switch-App oder eine Europa-Switch-App oder so zu machen. Ich finde ja dieses neue Angebot oder relativ neue Angebot Any ganz spannend auch, weil es ja sozusagen das digital abbildet, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich die Vernetzung der Verkehrsträger. Wie weit soll das noch gehen? Also ist es auch geplant, dass dann eben da E-Scooter und so weiter, also alle Verkehrsträger mit integriert werden? Weil das ja dazu führt, dass man am Anfang der Fahrt einfach sagt, so, ich fahre jetzt los, und am Ende kriegt man eine Rechnung, eigentlich ziemlich easy sozusagen, also wieder keep it simple dann als Idee wahrscheinlich dahinter.
Genau, also HVV Any ist ja ein klassisches Check-in-the-out-System, ne, wo man sich dann eincheckt und nicht mehr auschecken muss, weil das System dann erkennt, wenn man die Verkehrsträgerlandschaft verlassen hat. So. Und wissen Sie, diese Check-in-the-out-Systeme sind zu vor allem bei uns im HVV eine Hochkonjunktur gewesen. Ich glaube, wir haben vor 3-4 Jahren mit den Programmierungen dazu angefangen, weil wir eine sehr komplexe Tariflandschaft haben. Wenn das komplex ist, brauchen Sie eine andere Lösung. Also wie umschiffe ich's? Wenn ich das komplexe System nicht abbauen kann, brauche ich eine technische Lösung. So, und HVV Any ist fertig geworden, als das Deutschland-Ticket kam. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben stringent alle aufs Deutschland-Ticket gelenkt. Wir haben alles anderes abgeschafft. Natürlich steigen auch sehr viele Leute aus dem Bartarif um, also aus diesen klassischen Einzelfahrscheinen. Und man siehe da, HVV Any ist da und ist cool. Aber die Nachfrage nach so einem System nimmt natürlich ab, wenn sie ein Flatrate-System daneben setzen, weil braucht ja keiner. Ja. Und mein Zugang ist zu sagen, so, was baue ich denn jetzt am Ende des Tages stärker aus? Baue ich das Check-in-the-out-System stärker aus? Oder gehe ich hin und vereinfache meinen Bartarif so exorbitant, dass es mit einem Klick erledigt ist? Weil den einen Klick muss ich beim Check-in ja auch machen. Ja, also ich muss ja immer, irgendwas muss ich tun. So, und dieses irgendwas tun müssen, würde ich auf ein Minimum reduzieren wollen. Und ich bin immer eine, die hingeht und sagt, ich möchte eigentlich die Komplexität aus dem System rausnehmen. Weil wenn ich das schaffen würde, dann kann ich auch meine ganze Vertriebslandschaft radikal vereinfachen. Stellen Sie vor, wir hätten irgendwie nur 2-3 Tarife, wo Sie draufdrücken. Dann brauche ich auch nicht mehr diese schrecklich großen Automaten, wo sie stundenlang davor stehen. Ja, so. Und ich könnte das so simplifizieren, dass es für einen Mensch easy wird. So. Und dann ist die Frage, welche Rolle solche Check-in-Be-out-Systeme mit sich bringen können. Ich finde die dann zweitgelagert wichtig und interessant, zum Beispiel für das Thema, wo fahren Leute lang? Also wenn es jemanden gibt, der sagt, hey, ihr dürft mich tracken, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wer erlaubt einem? Wir tracken heute nicht, möchte ich explizit sagen, HVV Any trackt nicht. Ja, aber es gibt Systeme, wird ja immer wieder überlegt, dass man das reinnehmen kann, um Verbesserungen für Angebotsstrukturen, wo ist das Nadelöhr, wo sind viele Leute unterwegs, ne, etc. pp., das mit aufnehmen zu können. So, ob das Check-in-Be-out-System, also wenn man das jetzt wirklich zu Ende bist, dann ist die Frage, für was brauche ich es denn eigentlich noch? Weil man darf es nicht unterschätzen, das ist doch schon sehr komplex gewesen, das einzurichten. Ja, jetzt nicht, weil es schwierig ist, die Fahrzeuge oder die Infrastruktur aufzusetzen, aber sie haben zwei große Herausforderungen. Da, wo viele Leute zusammenkommen, jetzt zu wissen, ob der jetzt ausgecheckt, umgecheckt, eingestiegen, umgestiegen, keine Ahnung, was ist. Also wir können zum Mond fliegen, aber machen Sie das mal zur Rush Hour am Hauptbahnhof, have fun. Ja. So, und das Zweite ist, ich habe ja immer gelernt, diese Systeme fressen unheimlich viel Akku. Und das ist auch noch etwas, wo wir noch alle ein bisschen klüger werden müssen. Aber in Summe ist das für mich ein System, was zur Fahrgastzählung oder Nachfrageorientierung wahnsinnig unterstützen kann.
Ja, und es muss ja auch das Vertrauen da sein, dann entsprechend wirklich zu sagen, ich bin jetzt raus aus dem ÖPNV und das System hat es dann auch wirklich, wirklich registriert. Ich glaube, da ist auch bei vielen dann so nicht unbedingt der positive Push gegeben. Da würde jeder nochmal nachgucken und sagen, bin ich denn jetzt wirklich raus? Weil das kostet mich ja ansonsten Geld.
Ja, natürlich. Ja, das ist so. Und wir merken ja auch, dass diese Freudigkeit, dass ein fremder Dritte, so dieses Golden Eye, was dann mal so guckt, wo bist du denn unterwegs? Also wir haben schon mit der HVV Indian, obwohl wir gar nichts tracken, nach 3 Monaten alles löschen und das interessiert keinen, ja. Immense diese Fragen des Datenschutzes und des gläsernen Kunden kommt dann auch immer ganz schnell. Ich meine, wir sind kein IT-Unternehmen. Ja, wir sind nicht Google und nicht Apple. Wir können das technisch gar nicht. So ehrlich muss man ja auch sein. Unsere Kompetenz ist Mobilitätsleistung erbringen, nicht Datenhortung oder Datenverarbeitung. Datensicherheit, ja. So, wir müssen am Ende des Tages uns die Frage stellen, für was wir wirklich brauchen. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich Verkehrsdatenanalysen habe, kann ich mich genauso gut mit Mobilfunk vernetzen. Ja, mit Mobilfunkanbietern, die sehen ganz genau, wo die Leute unterwegs sind. Die können das alles schon analysieren. Ist der mit dem Auto unterwegs gewesen, mit dem Bus, ne? Das sieht man ja an diesen Bewegungsdaten. Meistens reicht mir das dann ja schon. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir damit arbeiten wollen würden, was man natürlich nicht tut, weil das ist natürlich wieder sehr digital und dann müssen wir mit anderen reden und so weiter, ne? Aber wenn man das täte, gibt's andere, die schon unsere Daten haben.
Frau Körper, sprechen wir mal, Sie haben es eben sehr schön gesagt, Mobilitätsleistung. Mobilitätsleistung kostet Geld. Und wie viel kann denn über ein Deutschlandticket an Geld abgedeckt werden? Wir hören ja oder haben Anfang des Jahres ja gehört, dass Metronom sich aus dem Thema rausnehmen möchte, weil man A, offiziell sagt, man hat nicht genügend Personal, aber es auch nicht mehr wirtschaftlich ist. Wie sehen Sie das Thema?
Also das ist wirklich eine ganz, ganz heiße Diskussion mit der Finanzierung. Und vorneweg, das Deutschland-Ticket ist nicht schuld an der Finanzierungsherausforderung im ÖPNV. So, auch wenn das sehr gerne mal in den Vordergrund gestellt wird, die Herausforderungen waren vorher schon da. Ja, die waren vor Corona da. Corona hat das massiv, also exponentiell nach oben gestellt, Personalkosten, Energiekosten, das wurde dann ja für alle Branchen, das war jetzt nicht nur im ÖPNV so, da sind wir ja alle mal durch den Tal der Tränen gegangen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie dieses ÖPNV-System in Summe finanziert werden soll. Es ist ja so, dass die ja weiterhin ihre Umsatzausfälle ja bezahlt bekommen. Ja, also es ist jetzt de facto, ich will mal sagen, eine kommode Situation, die trotzdem für einige nicht ausreicht. So, und da muss man sich immer zwei Fragen stellen. Reicht es nicht aus, weil das Geld nicht ausreicht, oder hat man noch eigene Effizienzen, die im System vorhanden sind? Und für mich sind das immer zwei Paar Schuhe, die man braucht, ja? Man muss über die Auskömmlichkeit der Finanzierung schauen, aber man muss auch selber mal schauen, was man an eigenen Effizienzen mitbringt. So, und ich habe mich mit ausreichend vielen Vorständen von größeren Verkehrsunternehmen unterhalten, die selber unter vorgedeckter Hand natürlich auch sagen, ja, unsere Systeme sind noch nicht effizient, wir können selber noch an eigenen Stellen drehen, ja, und schrauben. So, und dann ist die Frage, wie finanziert man? Ja, das Deutschlandticket kostet Geld. Ja, das Deutschlandticket wird investiert. Davon kommen 1,5 Milliarden vom Bund. 1,5 Milliarden stellen die Länder zur Verfügung. Gemessen am gesamten Haushalt, des bundesdeutschen Haushaltes, ist das ein Treppenwitz, über was wir uns hier reden und streiten. Weil wenn man die Verkehrswende ernst meint, ja, dann dann sind 3 Milliarden wirklich, also das gibt man dann mal eben so aus. Also das, ne, wir sollen mal schauen, welche Prioritäten auf Bundesregierungsseite gesetzt werden. Und wir haben die Herausforderungen und natürlich, da kommt Fachkräftemangel, Finanzierung von Tarifsteigerungslöhnen in der Zukunft, von Energiekosten, auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, teurere Busbeschaffungen, ne? Alles, was nachhaltig ist und den Bio-Stempel drauf hat, ist bekanntlich teurer, ist in den Lebensmittelregalen genauso wie im Einkauf von Zug- und Wagenmaterial, sondern es stellt, muss man schon ein planbares Finanzierungskonzept dahinter stellen. So, und ich glaube, das ist das, was noch an einigen Ecken fehlt. Und wenn das fehlt, dann werden die Leute unruhig. Und diese Unruhe spüren wir.
Wichtig ist wahrscheinlich auch da eine Haltungsfrage, ne? Also ich glaube, dass der ÖPNV entscheidend ist für die Mobilität in Deutschland und in Hamburg auch, ist ja klar. Und dass er auch in der Mobilitätswende eine große Rolle spielt auch. Und dann tritt das Thema Finanzen vielleicht auch so ein bisschen in den Hintergrund. Ist ja vielleicht auch einfach eine Infrastruktur, die da sein muss, damit das Leben überhaupt funktioniert, nicht? Also insofern finde ich die Diskussion eigentlich schwierig, aber natürlich nachvollziehbar, wenn es ums Geld geht, sind immer alle natürlich nervös.
Ja, natürlich. Und man darf immer eins nicht vergessen, es gibt ja immer einen massiven Trugschluss. Natürlich, Zahlen aus den Länderkassen werden ja auch Mittel bereitgestellt fürs Deutschlandticket. Und oft kommt dann die Argumentation, das Geld hätten wir in Infrastruktur oder Qualitätsausbau setzen können. Ist so, das ist richtig. Wir dürfen aber eins nicht vergessen. Vor dem Deutschlandticket und während nach Corona hatten wir eine Auslastung in unseren Systemen von weit, weit unter 100%. 60, 70, 80, je nach Region. So, und da vor allem verändert durch, dass Leute nicht mehr so viel reisen, Homeoffice und Sonstiges, ja. Ohne das Deutschlandticket wären die Leute ja auch nicht ins System zurückgekommen. So, ja. Und würden heiße Luft durch die Gegend fahren. Wir hätten die gleiche Diskussion. Nur würde die lauten, wir haben so viel heiße Luft, müssen wir nicht Angebot rausnehmen? Nee, das wollen wir nicht. Wir müssen ja Mobilität sicherstellen. Wie kriegen wir die Leute rein? Ja, dumm, funktioniert nicht, kriegen wir sie auch nicht rein, weil wenn jemand von zu Hause arbeitet, dann tut er das halt. So, und wer will dann Angebotsausbau, Qualitätssteigerung finanzieren, wenn wir heiße Luft durch die Gegend fahren? So, wissen Sie, was ich meine? Das ist dann die andere Argument. Die wäre genauso da gewesen. So, jetzt ist das Argument, das Deutschlandticket kostet Geld und die Fahrzeuge sind so voll. Nee, aber ich habe lieber volle Fahrzeuge, weil dann leistet sich kein Politiker, das zu ignorieren. Ja, dafür ist das politisch viel zu brisant und eklatant wichtig, das Thema. Und ich glaube, man kann es da keinem recht machen. Die Opposition nimmt immer das Thema, was nicht gerade da ist. Ne? Ist logisch, das, was fehlt. Und ich versuche immer mit einem gesunden Gemüt da durchzugehen und zu sagen, wir haben unterschiedliche Haushaltslagen und ich schaue erst immer bei mir selber, dann schaue ich, was ich besser machen kann und dann fange ich an zu diskutieren, welche Folgen das hat. Und ja, es gibt auch Beispiele, wo Verkehre abgemeldet worden sind, weil es nicht funktioniert. Und dann muss ich sagen, ja, und vielleicht ist das aber dann auch mal ein gutes Zeichen. Wissen Sie? Es ist nicht immer schlimm. Es ist natürlich für die Betroffenen schlimm, aber dann wird auch jemand mal wach, um zu sehen, was passiert, wenn du Angebot rausnimmst. Ach, das wollen wir ja gar nicht. Ach, dann müssen wir ja repriorisieren. Wissen Sie, was ich meine? Und man darf auch nicht vergessen, ja, wir haben auch Fachkräftemangel. Also viele Leistungen, die wir sogar wollen, können wir gar nicht abbilden, weil uns die Leute dafür fehlen. Jetzt muss man gucken, welchen Label setze ich dann drauf. Sage ich, das liegt am Fachkräftemangel oder sage ich, liegt am Deutschlandticket? So, also wir müssen uns alle ein bisschen selber transparent machen in dem ganzen Thema und zu sagen, wie können wir denn am Ende das erreichen, was wir wollen, ohne dass es so eine Gesprächskultur gibt. Ja, wir machen alles, aber wir brauchen das Geld. Die Politik hat versprochen, wir brauchen das Geld. Ne? Das ist so etwas, das mag ich immer nicht. Das ist zu platt. Ja, da müssen wir müssen uns dann wirklich mal hinsetzen und so, jetzt reden wir mal betriebswirtschaftlich, ja.
An die eigene Nase fassen. Apropos Infrastruktur, in Hamburg gibt es ja große Infrastrukturprojekte, obwohl es das Deutschlandticket gibt oder vielleicht auch weil, nämlich U5, S4, S6, Verlegung des Bahnhofs Altona nach Diebsteich, den Verbindungsbahnentlastungstunnel. Welche Rolle spielen diese großen Infrastrukturprojekte in der Entwicklung der Mobilität in Hamburg?
Absolut wichtig. Also referenzieren wir mal auf den Zustand der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ist so, wie sie ist, nicht weil da jetzt ein schlechtes Management ist oder weil sie jetzt auf einmal keine Züge mehr fahren können, sondern weil vor 20, 30 Jahren nicht kontinuierlich in das System investiert worden ist. Da war ich noch bei der DB, da fing das schon an. Da war Börsengang, stand dann an der Geschichte, ne? Dann haben wir uns alle gesund gespart, wir müssen das alles nicht machen. So, und jetzt sehen wir das Desaster. Infrastruktur ist cool. Mobilität macht Spaß, aber ist lang, was die Investitionszyklen angeht, sind die unheimlich lang. Das heißt, was ich heute nicht entscheide für das Jahr 2030 fortfolgende, wird es dann da auch nicht geben, aber die Probleme sind dann da. Deshalb ist Bau U5 wichtig. All das diese, ne, Entlastungstunnel, ne, S4, S6, alles, was Sie genannt haben, muss jetzt gemacht werden. Muss vielleicht auch zum Teil noch mit pusht, muss nachgeholt werden, damit es im HVV in Hamburg, in der Metropolregion am Ende in den nächsten 10 bis 15 Jahren überhaupt zu diesen Entlastungen kommen kann und überhaupt die Kapazität an Menschen befördert werden kann, die wir uns erhoffen. Ansonsten stehen wir. Natürlich ist das nicht toll, wenn ich einen Bagger vor der Haustür habe. Und natürlich nerven mich Baustellen. Mich nerven sie übrigens auch. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich die alle toll finde. Ja, so. Und aber am Ende des Tages muss ich mir immer die Frage stellen, für was brauche ich das? So, und wir führen da, und das ist eine sehr, sehr germanisch-deutsche Diskussion, dass jedes Bauprojekt 50 Mal hinterfragt wird. Ja, das sehen Sie ja genau auch schon bei Fehmarn-Belt-Tunnel. Wie viele Einsprüche es auf deutscher Seite gab, schauen Sie sich mal die Ansprüche auf der anderen Landesseite an. Ich glaube, es waren 5, das können Sie an einer Hand abzählen, ja. Und bei uns waren es dann über Tausende. So, und dann muss man sich schon die Frage stellen, woher kommt das? Wir investieren am Ende des Tages in Mobilität. Sie hatten am Anfang gesagt, Mobilität muss fließen und etwas, ne, wir haben Städte, wir haben Zubringermetropolen, da kommen immer mehr Leute rein. Ja, und wie sollen die am Ende des Tages befördert werden? So, und Hamburg hat da natürlich auch als Stadt Hamburg noch massive Herausforderungen. Das wissen wir auch. Wir haben keine Straßenbahn. Ich traue mich das mal zu sagen. Das ist ja mal sehr, sehr heißes Thema. Ja, oder schienengebundene, überirdische Mobilitätslösung. Könnte man das jetzt auch nennen, wenn man das Wort vermeiden möchte.
Magnetschwebebahn?
Ja, gut, okay. Das ist ein schönes Museumsstück, ne? Also sag mal, wir sind eine riesige Stadt. Uns fehlt das sekundäre Netz, wie man das immer so schön dazu sagt, ne? Und wir müssen uns einfach anders behelfen. Und wir brauchen diese Ausbauten, um das zu managen.
Also ganz wichtig, da weiterzugehen. Und da es ist ja ein neuer Impuls gesetzt worden. Es ist ja viele Jahrzehnte auch da nicht ausgebaut worden, neue U-Bahn-Linien oder S-Bahn-Linien. Sind wir da zu spät oder reicht das gerade noch, um die Mobilitätswende dann auch hinzubekommen mit den Projekten, die wir jetzt eben angesprochen haben?
Also ich sag mal, wir sind gerade mal so on track noch, ne? Also was früher fertig wird, ist immer super. Ich freue mich, dass insbesondere der Ausbau der U5, ist ja mit Abstand das Größte, was wir da durchbuddeln, gerade durch die Stadt, im Time und Budget ist. Das ist in Deutschland, also überhaupt nicht in Deutschland falsch. Es ist überhaupt bei Bauprojekten und IT-Projekten, ne? Kostet immer 50% mehr und dauert 7 Jahre länger, als wir wollten. Wirklich eine hervorragende Leistung, die Projektbaugesellschaft dort leistet, voranzukommen. Und die ersten Streckenabschnitte werden dann ja ab 2030 irgendwann freigeschaltet. Aber wir müssen Gas geben. Wir müssen aufhören, uns zu verdiskutieren. Ja, und ich muss immer schmunzeln. Es kommen dann immer so, gesagt, ja, in Wien ist ja alles immer so schön und in Wien ist der ÖPNV so toll und ihr habt Model Split von 40%. Ich lebe ja in Wien, ne? Und das ist alles so schön. Und dann sage ich, ja, ist aber nicht so schön, weil es vom Himmel gefallen ist, sondern es ist so schön, weil vollkommen politisch Couleur unabhängig seit der Nachkriegszeit ganz konsequent an Infrastrukturprojekten das Geld zur Verfügung gestellt wird und durchgebaut wird. Die Wiener bauen hier auch eine U5. Gab es bei weitem nicht die Welle, die hier durch die Presse jedes Mal geht, weil da irgendwie was gemacht wird. Wissen Sie, es wird einfach konsequent durchgefahren. Das sehen Sie im Fernverkehr, das sehen Sie im Nahverkehr. Und dann habe ich gesagt, wenn wir diese Konsequenz beibehalten, und die haben wir aktuell in Hamburg, also wir haben in Hamburg gerade eine sehr, sehr gute Konstellation, die das auf allen Seiten erkannt hat und das durchbringt. Und daher glaube ich, dass jetzt die wesentlichen Punkte angestoßen sind. Das wird was.
Das heißt, da ist die politische Begleitung das Entscheidende, damit es passt? Oder liegt es auch so ein bisschen daran, wie die Bevölkerung mitgenommen wird oder vielleicht auch an der Haltung? Vielleicht sind die Deutschen, die Hamburger einfach per se kritischer. Sie hatten ja auch Dänemark angesprochen. Offenbar jammern wir gerne. Aber kann man das besser moderieren in der Zukunft, so ähnlich wie das vielleicht in Wien stattfindet oder auch in Dänemark mit dem Fehmarn-Belt?
Ich glaube schon. Also wir haben in Deutschland eine sehr intensive Diskussionskultur, die ich auch sehr spannend finde und auch sehr gut finde. Und ich glaube, man muss für diese großen Veränderungen ganz, ganz viele Leute mitnehmen. Ja, sie werden, auch wenn sie das tun, trotzdem nicht jeden mitgenommen haben. Darum geht's gar nicht. Ich glaube, es geht um die Information, um die Transparenz und um das Erklären. Jeder kann sich dann, ist ja erwachsen, ja, kann denken, ja, selber ein Bild dazu machen. So, aber wichtig ist, glaube ich, diese Transparenz und dieses mit dem Klingelbeutel rumrennen, ja, und dann einfach überall reingehen. Das kostet Zeit. Und ja, es ist am Ende des Tages, wenn man schaut, wer trägt denn die Verantwortung, es ist am Ende die politische Schiene, die das schaffen muss. So, und die muss im Schulterschluss, egal wer da gerade regiert, durchgehen und sagen, wir machen das gemeinsam, wir lassen uns da nicht auseinander dividieren. Sie sehen das bei dem Bau, Sie sehen das jetzt auch beim Verkauf des Hafens. Ja, da fangen die jetzt auch nicht an, im Hamburger Senat sich da gegenseitig anzuzipfeln, wer da jetzt, ne, ob das jetzt gut oder schlecht war, sondern wenn man eine Entscheidung trifft, dann steht man geschlossen dahinter und zieht die durch. So, und dieses Momentum haben wir. Und deshalb sind auch diese Projekte jetzt auch in der Mache. Es wird finanziert. Ja, es wird der Rahmen festgelegt und dann wird gemacht. Und deshalb passiert in Hamburg auch so viel. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich da jetzt im HVV unterwegs bin und Hamburg einen Teil davon habe und gesagt, ich bin dann eben tollsten Verbund angestellt. Ich so, nein, das sieht man auch vor allem, wenn andere das so sehen. Wie, ne, wo kommt, wir tragen den UATP aus, wir hatten die ITS, wir machen den MOU mit Berlin, wir haben sehr viele Förderprojekte bei uns im Rahmen laufen. Ja, also es passiert wahnsinnig viel. Die erste digitale S-Bahn weltweit, die es in dem Format mit Siemens zusammengegeben hat. Ne? Das heißt, wir haben dieses Momentum ergriffen und tun dann auch. So. Und wir halten die Kritik auch aus. Also wissen Sie, es ist okay, und wenn es nicht jeden mitnimmt. Aber Sie müssen dann, wenn es umgesetzt worden ist, dann auch das aushalten. Und das Aushalten ist meistens, ne, man kennt ja oft den Spruch, ja, mal gucken, wann sie kippen. Na, hier kippt keiner. Wir sind seit 3,5 Jahren da, wir sind nicht einmal gekippt. Und wir haben mehr verändert als in den letzten 30 Jahren zusammen.
Super. Weiter so. Investitionen auch in die Vernetzung, frage ich mich so ein bisschen. Da ÖPNV steht ja nicht alleine da. Es gibt ja auch andere Verkehrsteilnehmer, mit denen man sich auch die Straßen zum Beispiel im Bereich der Busse teilt. Sie hatten das vorhin Richtung HVV Eni schon mal angesprochen. Lohnt sich das vielleicht innerhalb der Stadt Wirtschaftsverkehr, wir sind ja eine Versammlung von Kaufleuten, stärker zu vernetzen, auch mit dem Verkehr, den der ÖPNV verursacht, so dass dann eben Verkehre besser aufeinander abgestimmt werden können. Ist da Potenzial drin, um den Verkehrsfluss noch zu optimieren, dass man eben sagt, wo ist gerade viel Verkehr, wie fährt der Bus? Ich habe ja schon gehört, das ist jetzt, glaube ich, auch schon, dass man mehr oder weniger sekundengenau sieht, wann der Bus jetzt nun an der Haltestelle ankommt. Das ist ja sozusagen ein Teil davon. Aber da sehe ich ja, dass es gibt ja ganz viele andere Fahrzeuge, die von solchen Informationen auch profitieren können. Auch die Logistikunternehmen beispielsweise in Hamburg, die ja Fahrzeuge, die Handwerksunternehmen, die in Hamburg Fahrzeuge durch die Stadt schicken müssen, aus guten Gründen. Was sehen Sie da für ein Potenzial?
Also wissen Sie, das ist so ein cooles Thema. Aber ich habe immer gesagt, ich müsste eigentlich mal so eine IoT-Bude gründen. Ja, und dann mal hingehen und das ganze Ding einfach komplett anders auch. Also, aber komplett anders denken. Aber dafür brauchen wir auch ganz andere Leute. Da brauchen wir die Leute.
Und die Bereitschaft. Da muss viel Bereitschaft reinkommen.
Ja, natürlich. Viel Bereitschaft. Und sie brauchen auch ganz an. Und das sage ich nicht, weil der andere, der Rest da irgendwie, da, das irgendwie deppert ist oder so. Nein, sondern wir sind ja unterschiedlich fähig. Ich kann das selber ja auch nicht. Aber wenn ich jetzt über komplette IoT-Vernetzung rede, über vernetzte Grundsysteme, über KI, was die dann automatisch mit reinkommt, dann brauchen wir diese Silicon Valley Google-Menschen, wissen Sie, diese Andersdenkenden, formulieren wir mal so. Dann brauchen wir, und dann müssen wir eine Welt aufsetzen. Weil das, was Sie richtig angesprochen haben, am Ende des Tages wäre es doch faszinierend, und da muss ich doch gar nicht darauf warten, ob es jetzt autonomes Fahren Level 5 irgendwie was gibt, weil jedes Gefährt könnte ja eigentlich theoretisch schon eine Meldung abgeben, wo es ist, was der Staufluss ist, wie schnell es unterwegs ist, ja alles da. Wenn Sie bei Google angehen, von hier nach dort, sehen Sie ja auch, wo es staut, ne? So, wenn man jetzt hingehen würde und man hätte eine neutrale Instanz, ja, die hingeht und sagt, die vernetzt das alles, dann können Sie Verkehrsflüsse, Warenflüsse, Sie könnten sogar einen Krankenwagen schneller durch die Stadt durchfahren lassen. Sie sehen, wo Engpässe ist. Sie sehen schon, dass es einen Unfall gegeben hat, weil es ganz bestimmte Verhaltensmustern gibt. Ja, wo Sie rein, Sie könnten es miteinander vernetzen. Sie könnten Parkplätze freiräumen. Sie könnten sogar, ja, dieses, wissen Sie, diese Schilder, wo drauf steht, da darf man nicht parken, werktags wegen Ladetätigkeiten, ne? Und dann steht da immer von 9 bis 18 Uhr. Und der LKW, der kommt genau zweimal, ne? Aber ist total gesperrt.
10 Minuten.
Für 10 genau. Minuten, ja. Also wenn, warum der LKW könnte ja sagen, ich bin unterwegs so, und dann müssen alle anderen räumen, weil die kriegen das dann auf ihr Handy, dass sie dann räumen müssen eine Stunde vorher. Also irgendwie, ich spinne jetzt mal, das kann man total weit spinnen. Umgekehrt auch, ne, wie viele Handwerker gibt es, die dann mit ihren Fahrzeugen rein müssen, aber keine Parkplätze finden, ne? Oder dieses, ne, hat er gesagt, man kann das in alle Wege, aber dafür brauchen sie eine komplett andere Technologie. Und das darf man nicht vergessen, und da sind wir wieder so beim Thema, wollen wir das? Sie müssen auch diese einzelnen Module erkennbar machen. Das heißt, jedes Auto und alles müsste dann ja, ich sag mal, so ein GPS-Ding haben. So, und da höre ich ja schon die Ersten, die dann wieder rumweinen. Ich will aber nicht, dass du weißt, wo ich bin, ne? So. Und weil dann müsste man ja auch, ne, wissen, was ist, so. Und das ist trotzdem, wenn man mal so denken, und wenn wir jetzt auch mal, und das gibt es ja schon. Schauen Sie mal in die arabischen Staaten, ne, The Wall, was dort gebaut werden soll, eine komplett digital aufgesetzte Infrastruktur von Warenwirtschaftsströmen bis hin, das läuft alles grundautomatisiert, ne? So, oder gehen Sie in die großen chinesischen Städte, ja, wo das auch aufgesetzt wird. Also das ist eine ganz andere Hausnummer, die dort, und das ist nicht so, dass es das nicht gäbe. Es ist in unserer Welt noch nicht angekommen. So.
Die Technik ist da, ne, denke ich auch. Also gerade wenn man sagt, wir haben in der Stadt begrenzten Raum, auch um Fahrzeuge zu parken oder Fahrzeuge, die notwendig sind, durch die Stadt zu geleiten, liegt das ja auf der Hand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wirtschaftsunternehmen da sehr offen wären, in ihre Fahrzeuge zu investieren, um sie erkennbar zu machen, weil ich behaupte auch einfach mal, dieses Thema, ich will nicht wissen, wer wo wann ist, das ist eigentlich ein vorgeschobenes Thema, um genau diese übergeordnete Denkweise auch zu verhindern. Ist ja auch eine schöne Ausrede, wenn man sagt, ach, das will ja bestimmt keiner, machen wir also gar nicht erst. Also ich fände es eigentlich cool, auch mal so als Appell, wenn man sagt, lass uns doch mal alle Verkehrsträger, Verbände, sagen wir mal so, zusammen, die Logistikunternehmen, die Handwerksunternehmen und so weiter, an einen Tisch bringen und sagen, seid ihr denn dafür bereit? Weil es wissen ja alle, es gibt begrenzten Raum, das ist nun mal so, das können wir auch nicht ändern oder nur begrenzt ändern. Deshalb gibt es, glaube ich, da ein großes Einverständnis, solche großen Sachen auch mal zumindest mal drüber nachzudenken. Vielleicht finden wir ja, man kann ja Leute aus dem Silicon Valley auch hierher fliegen und dann mit der S-Bahn in die Innenstadt fahren. Das geht ja grundsätzlich, wenn man sie braucht, um das umzusetzen.
Ja, natürlich, das ist so. Und ich habe bei meiner Tätigkeit in Österreich ja schon mit genau solchen Leuten ja gearbeitet, hier neue Zugbegleitsysteme ja mit aufgesetzt. Das war genau der gleiche Zugang, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht in dem Bestandssystem arbeiten. Und wir sind damals mit zwei Zugschaffnern, ja, die zur Ticketkontrolle, Ticketausdruck aus den Zügen, die Englisch, der englischen Sprache richtig cool mächtig waren, rübergeflogen und haben dort mit den Entwicklern ein komplett neues System aufgebaut. Das hat 3 Tage gedauert, by the way. Was wir hier in 3 Jahren machen, waren die ersten Prototypen fertig. Das ist krass, wie die arbeiten. Und ich sage immer, gib denen mal unser Problem und lass die mal machen und lass die mal was verändern. Ich sage nicht, dass das alles super ist, was da rauskommt, aber vieles von dem würde es uns die Welt vereinfachen. So, und das ist so ein bisschen das Problem, dass die Offenheit oder ich sage die Offenheit auf der einen Seite, aber Sie hatten es eben gesagt, die ganzen Verbände, diesen Partikularismus, den wir da haben. Ja, es gibt nicht the one and only oder die 5 the one and onlys, ja, die dann faktisch dieses Mobilitätskonzept komplett durchsteuern und auch die Verantwortung dafür tragen. So, und wenn Sie dann jedes Mal mit 2000 Leuten reden müssen, damit sich was bewegt, dann werden Sie immer, dann nennt man das, ne, es gibt einen sehr tollen Artikel über Schwarmintelligenz, kann ich jedem nur empfehlen, wo das Ergebnis ist, dass Schwarmintelligenz dazu führt, dass Sie immer auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner landen, weil sonst der Schwarm.
Ja.
Das ist erwiesen, auch in deinem, das ist nicht böse, das ist so, ja, so, weil sie sind ja dann, nur das Problem ist, wenn wir jedes Mal mal Mathematik gelernt, ne, im kleinsten gemeinsamen Nenner wird das nichts mit der großen Zahl. So, und da muss man vielleicht bei gewissen Sachen die Strukturen anders aufstellen, um Geschwindigkeit zu erreichen.
Und die Denkweise in Deutschland muss sich auch deutlich ändern, denn jeder, so wie wir heute hier sprechen, ist für diese Themen, ist auch bereit, diese Themen mitzutragen, solange es nicht in den eigenen Bereich reinkommt. Also dieses klassische not in my backyard, not in my front yard. In dem Augenblick, wo es in den persönlichen Komfortbereich reinzielt, dann werden wir auf einmal alle sehr skurril. Ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr offener werden. Wir erlauben vielen Unternehmen, Daten abzugreifen, aber da, wo es wirklich notwendig ist, auch gerade im Bereich der Mobilität, da sind wir manchmal sehr komisch unterwegs. Oder sehe ich das verkehrt?
Nee, ist so. Ich erlebe das aber in vielen, schauen Sie sich mal die digitale Gesundheitsakte an. Also das ist ja, ne? Oder schauen Sie sich mal an, dieses ganze zentrale Verwaltungssystem, was wir auch in Deutschland haben. Ich habe in Österreich ein digitales Amt, heißt das, da kann ich mich mit meiner ID anmelden. Und kann dort von Wohnsitzänderung bis Beantragung von Kind. Ich habe meine Finanzen, meine Gesundheitsdaten, meine alles da. Ich kann alles, ich brauche nicht einmal ins Amt. Gebt mir das Jahrtausend, wann das in Deutschland möglich ist. Ich kann mir sogar meine Steuererklärung digital auf dem Handy runterziehen. Ja, so, ich kann dort, die Kinder haben dort alle eine Schulnummer, ja, oder eine Kindergartennummer, ist alles dort. Ich muss nichts irgendwo hingehen. Gar nicht. Also so, und das ist auch, so gesagt, das ist komplett durchdigitalisiert so, und das hat man hier gewollt, da sind wir wieder bei dem Thema, man hat das dann gemacht und man hat das dann auch durchgedrückt so, und diese Bereitschaft, nein, das ist umgekehrt, Sie sagen es ja richtig, die Bereitschaft ist ja da, in vielen Köpfen ist sie da, und jetzt muss man sagen, so, und jetzt müssen wir jemanden autorisieren, und heißt es autorisieren, heißt ja auch, ich muss von meinem eigenen Garten ein bisschen was abgeben, da darf jetzt mal wer anders durchflügen. So, und jetzt haben wir zwei Manager-Typen. Ich finden das geil und welche, die finden das total ungeil. So, und jetzt können wir uns überlegen, wovon wir mehr haben. So, ich lasse das mal offen stehen, ja. Und ich kann wirklich immer nur sagen und animieren, lasst uns, ich sag mal so schön, ein paar föderalistische Strukturen enger zusammenfassen, damit wir die großen Sprünge machen können. Ansonsten ist es wirklich so, dass sie die tollen Ideen, die zum Teil von deutschen Ingenieuren und Informatikern erfunden worden sind, nicht in Deutschland sehen. Sie gehen dann damit ins Ausland, ja, und dort ist dann diese Technologie. Ich kann jedem nur mal sagen, geht mal nach China und geht dort mal die Züge fahren. Da fährst du mit 400-500 km/h durch alle möglichen Polarkreisgebiete und Wüsten, die es gibt, die da haben in diesem Land, ja, mit einer Affengeschwindigkeit, da ruckelt gar nichts. Ja, kommst da an, fliegen brauchst du gar nicht, weil bist urschnell unterwegs. Und dann heißt es immer so, Mensch, das ist aber toll. Ja, alles Siemens-Technologie. Ja, und was ist bei, ja, bei uns geht das nicht, weil unsere Infrastruktur... Ja, und bevor wir ETC-Level irgendwas haben, ja, das werde ich ja gar nicht mehr erleben. Ja, also ETC-Level irgendwas, damit ich einen Zug mit 200, 250 durchfahren kann. Ja, die fahren da doppelt so schnell, verdammt. So, und da müssen wir doch hin, weil sonst gibt's, sonst sind wir irgendwann die, die zum... Da kommen die Leute bei uns zum Museum schauen.
Das ist ein sehr vielleicht nochmal um das Thema, ich gebe was ab. Wie offen wäre denn der HVV vielleicht zu sagen, die Räume, die wir haben, Bushaltestellen, da kann ja auch mal einer was ausladen. Sind die Buslinien, die es gibt, vielleicht in Zukunft Wirtschaftsverkehrslinien? Also immer unter der Voraussetzung, wir haben uns vernetzt und alle Fahrzeuge stimmen sich miteinander ab. Ist das was, wo man gemeinsame Lösungen finden kann?
Warum nicht? Natürlich. Also solange mir jetzt keiner sagt, wir packen jetzt Päckchen in meine S-Bahn rein und wir fahren jetzt, machen jetzt Paket Amazon-Versand über die S-Bahn, muss ich jeden enttäuschen, jeder, der weiß, wie Logistik funktioniert. Man koppele nie zwei Massenbeförderungssysteme in Engschleusen zusammen, es gibt eine Katastrophe. Aber es gibt Räume, also öffentliche Räume, die man sharen kann. Man kann Informationen teilen, man kann Dispositionen teilen, ne? Warum? Also Zug, LKW und so, also nur mal by the way, alles Dispo, ne? So, also es gibt schon gewisse Zentren, die definitiv eine Überlegung wert sind, das mit reinzunehmen. Aber man muss halt immer, wir fangen nicht an, in Bussen Paletten zu befördern. Das habe ich schon ganz oft gehört. Ich gesagt, geil, Frau
Schumacher. Das funktioniert nicht.
Ja, ich habe gesagt, ja, ich hatte ja die Ehre, auch mal 3 Jahre Logistik machen zu dürfen und habe, das funktioniert nicht. Nein, wir müssen Massenbeförderungssysteme ermöglichen, autark fahren zu lassen, weil das einfach zu viel ist. Aber sie haben sehr viele Schnittstellen miteinander. Das darf man nicht unterschätzen. Ja.
Ja, und wenn man sagt, wir wissen jetzt der Bus, wann genau der Bus an der Haltestelle ankommt, dann wissen wir ja auch ziemlich genau, dass der da 1-2 Minuten wahrscheinlich verweilen wird. Dann ist er aber auch wieder weg und der nächste Bus kommt vielleicht erst in 20 Minuten oder in 5 Minuten, kann der Raum vielleicht, also kann man sich gut vorstellen, anders genutzt werden für die paar Minuten, was dazu beitragen kann, dass diese vielen Lieferfahrzeuge, die ja überall unterwegs sind, um uns unsere Socken und so weiter aus dem Internet bestellt zu bringen, dass man den Druck ein bisschen wegnimmt von diesen Personen, die Fahrzeuge lenken müssen.
Ja, natürlich.
Das miteinander vernetzen.
Information und Disziplin dann zu tun. Ne? Weil Information haben und Disziplin, ich muss dann auch weg sein. Also Vorrangverkehre, wie man immer so schön sagt. Aber trotzdem, sehen Sie mal, es ist möglich. Es geht, aber dafür brauchen Sie eine komplette digitale Infrastruktur. So, und die fehlt uns.
Die fehlt uns.
Die haben wir nicht. So, dann brauchen Sie denjenigen einen, der das in die Hand nimmt und der das finanziert. So, dann fängst du dann schon an. Wer darf der eine sein? Und dann ist es die Geldfrage. Und deshalb sage ich ja immer, das gibt es alles. Man kann auch gerne woanders schauen. Ist halt nur nicht im europäischen Raum. Und ich kann jeden nur einladen, da mal hinzufahren, sich das mal anzuschauen, weil das macht wirklich Spaß auf mehr und Lust auf mehr, ne?
Ich wollte nochmal auf ein Thema Richtung Ende des Podcasts zu sprechen kommen. Im ÖPNV höre ich immer mal wieder, dass auch das Thema Barrierefreiheit auf der einen Seite eben gedacht von A nach B, also von Zielort von Startort zu Zielort, wobei Barrierefreiheit ja was ist, wo viel investiert worden ist auch und auch immer noch investiert wird in den Jahren. Und das Thema Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum nochmal erwähnen. Was sagen Sie da? Also es gibt ja auch eine Situation, höre ich zuweilen, ich nutze das nicht, weil ich dann abends in der Dunkelheit irgendwo ankomme, an einem Bahnhof oder so und fühle mich da halt nicht sicher, wenn ich da ankomme oder wenn ich da abfahre. Was sagen Sie dazu? Ist das ein Thema, dass dadurch die Nutzung des ÖPNV auch mal eingeschränkt wird durch bestimmte Personengruppen, wenn man zum Beispiel Barrierefreiheit auch mal weiterfasst. Barrierefreiheit denkt ja sofort jeder an Rollstuhlfahrende, die da sicherlich auch gemeint sind, aber sie haben Kinderwagen und Barrierefreiheit, Fahrrad und Barrierefreiheit ist ja auch relevant, wenn man nicht den Kinderwagen die Treppen hoch und runter schleppen möchte, mit dem Kind am besten drin und einen zweiten an der Hand. Sind ja wichtige Themen, um eben die Nutzung möglichst breit, was ja das Ziel sein muss, aufzustellen.
Ja, und das sind zwei ganz relevante Punkte, die wir immer wieder verfolgen. Das Thema Sicherheit und Barrierefreiheit insbesondere. Und jetzt eine Barrierefreiheit nicht nur im Sinne, sage ich mal, der Rollstuhlfahrer, ich sag mal, der Behindertenverbänden, wo wir unterwegs sind, sondern für mich ist ja Barrierefreiheit auch alternde Gesellschaft. Wir werden alle immer älter. Es gibt zu wenig Aufzüge. Die Aufzüge sind nicht groß genug. Ne? Wir wollen gleichzeitig, dass es in Deutschland viele Kinder gibt. Ne? Aber dann die Möglichkeiten, dann zu fahren, nicht zu fahren. Also das ist ein breites Thema. Auch hier sieht man, wir haben eine lange Infrastrukturzeit vor uns. Viele Haltestellen sind überhaupt nicht barrierefrei ausgerichtet. Ja, es fehlt an allen Ecken und Enden. Ich bin zum Teil auch manchmal, muss man auch selber sagen, immer wieder überrascht, dass wenn neue Haltestellen geplant werden, dass dann auch nicht ganz das zu Ende mitgenommen wird. Ja, der Aufzug ist dann immer noch zu klein, wo ich so denke, ja, aber überleg mal, da steht noch 50 Jahre bei der Alterspyramide, die wir haben. Steht dann am Ende nicht nur ein Kinderwagen und Rollstuhl davor, sondern ganz viele ältere Leute, 70, 80 plus, die diese vielen Treppen ja gar nicht mehr steigen wollen, können, möchten. Ja, da sind wir in einem hohen Zug dran, würde ich sagen, aber bei weitem nicht da, wo wir sein sollten und wo das auch von der Attention hin müsste. Ist ja auf der anderen Seite auch mal kein cooles Thema, was man medial irgendwie verkaufen kann. So, das ist einfach ein Need, aber es ist ein ganz großes Need, dass man das macht. Und auf der anderen Thema, Sicherheitsthema, hat sich ja aufgrund der aktuellen Lage, in der wir uns in Deutschland befinden und die Vorfälle, die es gegeben hat und alles, so und überall. Und das hat natürlich schon die Spreizung von Arm und Reich und, ne, und kalte Jahreszeit kommt dann so dazu und die Dunkelheit. Und es wird dann oft aufgehängt mit dem Thema Frauenunsicherheit. Das ist mittlerweile nicht nur Frauenunsicherheit, das ist alle Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal ist das echt ein bisschen spooky, ja, unterwegs zu sein. Und da starten wir zum Beispiel jetzt im HVV, beginnend im 6. oder 7. November mit einer Sicherheitskampagne, wo wir uns laufend mit Kunden, also mit echten Endkunden, nicht nur die im Büro sitzen, sondern so echten von da draußen mitgenommenen Menschen überlegen, was können wir denn tun? Ja, ohne dass wir jetzt gleich wieder Milliarden in die Infrastruktur investieren müssen. Was ist das, was wir brauchen, um mal das Sicherheitsgefühl zu erhöhen? Weil es ist ja so, sicher sind die Verkehrsmittel, da passiert nichts. Ja, also gibt's da 10.000 Statistiken, da ist überhaupt nichts, aber das Gefühl, ne? Also es ist ja die gefühlte, so wie gefühlte Sauberkeit, ja, das ist ja, wie man das empfindet. Und da müssen wir ran, um einfach das System gefügiger zu machen, dass sie keine Sorge haben, um 22 Uhr da zu sitzen, weil da vorne eben vielleicht drei spooky Gestalten eingestiegen sind oder so, ne? So, und das ist etwas, woran wir dringend arbeiten müssen, das auch tun. Ja, und das wird aber immer auch ein gesellschaftliches Topic geben. Das ist mal so ein bisschen ein Abbild dessen, was gerade passiert.
Ja. Naja, es ist, das ist halt, da, sagen wir mal, das Problem ist ein bisschen systemimmanent, ne? Weil grundsätzlich kommt man mit fremden Menschen in Kontakt im ÖPNV. Das geht ja auch gar nicht anders. Da setzen sich irgendwelche Leute rein, die man nicht kennt. Und das ist ja, das ist eine gewisse Überwindung, die man da haben muss. Und klar, wenn dann der Zug oder der Bus leer ist und es steigt eine Person ein, dann kriegt man halt dieses Gefühl, aha, ist der denn jetzt freundlich oder nicht mir gesinnt? Ja, das ist nicht so einfach, aber ist ja spannend, dass Sie da eine entsprechende Kampagne starten, finde ich wichtig, weil das Wichtige ist ja nicht nur, dass wir das Angebot haben, sondern dass es auch angenommen wird. Und ich glaube, diese beiden Themen spielen dabei eine Rolle. Und bei dem Thema Barrierefreiheit spielt natürlich wahrscheinlich auch eine Rolle. Auch da wieder die Vernetzung der verschiedenen. Also man muss ja aus dem Bus in die Bahn, E-Scooter kann man da vielleicht jetzt ausschließen, aber ins Auto dann vielleicht auch barrierefrei kommen, damit das insgesamt funktioniert. Weil wenn man nur an einer Stelle nicht hoch oder runter kommt, mit welchem Kinderwagen, Rollstuhl oder was auch immer, dann fährt man wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht mehr mit dem ÖPNV, weil das so eine unangenehme Situation gewesen ist.
Ja, natürlich. Also wir hatten das jetzt selber, ne? Wir sind Meßberg ausgestiegen. Meßberg wird gerade umgebaut. Und dann standen wir da mit dem Kinderwagen ganz schön alleine, ne? So. Und dann haben wir auch die netten Jungs fragen müssen, die da vorbeikamen, ob sie mal helfen, weil es dann doch anstrengend ist, ne? Und Ich bin ja eine Volluserin des Systems in allen Ländern und Städten dieser Welt und erlebe das natürlich dann tagtäglich an der eigenen Haut dann ja auch mit und ärgere mich genauso wie alle anderen auch. Ich weiß nur, woran es liegt. Ich weiß vielleicht, wann es behoben wird und ich weiß, dass man den Augenmerk drauf haben muss. Aber Quintessenz ist, damit hätte man ja auch schon vor 15 Jahren, 20 Jahren anfangen können. Hat man nicht, also müssen wir es jetzt. Ja, hilft ja nichts. Also ich kann jetzt lamentieren, warum es nicht so ist oder sagen, wir packen es jetzt an. Ja, das führt wieder übrigens zu Baustellen, möchte ich an der Stelle sagen. Und ja, dass die alle nicht, ja, ist halt doof, ne? Aber irgendwann müssen wir es. Wir können sie auf der einen Seite nicht beschweren und dann, ne? Nicht wollen, dass man das verändert, aber wir müssen halt in unserer, wir kommen immer wieder an den Punkt, wenn wir digitale Vernetzung und einfache Zugänglichkeit haben wollen, wir müssen in unsere Infrastruktur investieren. Ob es ein einfacher Aufzug ist, ob es Licht ist, ob es weiße Wände sind und ob es eine digitale Vernetzung von Stationen ist, es hilft alles nicht. So, da muss man hin, sonst können wir uns das alles auf schönen Charts malen. Wir sind ja alle große Chartmaler und können da tolle Visionen aufbauen. Das klingt dann immer super, kann man tolle Keynotes zuhalten, aber passieren tut da nichts.
Ja. Wahrscheinlich ist da auch einmal das Thema Infrastruktur und das andere ist das Thema Information. Also weil ich, wenn ich weiß, dass der Aufzug nicht benutzt werden kann an der Zielstation, bin ich ja nicht, also fahre ich da vielleicht gar nicht über diese Station lang, bin aber auf jeden Fall nicht sauer, weil ich es vorher gewusst habe, dass ich da vielleicht mir jemanden suchen muss, um den Kinderwagen die Treppe hochzutragen. Ja. Wir gucken nochmal in die Zukunft. 2040 zum Beispiel ist ja im Rahmen der Mobilitätsinfrastrukturentwicklung nächste Woche quasi. Wo sind wir da? Wo sind wir da, wenn Sie in die Zukunft blicken? Spielen da führerlose Systeme? Sie hatten das vorhin kurz erwähnt, dass sie vielleicht auch kein Allheilmittel sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch dann auch Gebiete, wo jetzt keine Schnellbahnanschluss sinnvoll ist, erreicht werden können. Spielen Flugtaxis eine Rolle? Wie können wir vielleicht auch noch die Verkehrswege auf dem Wasser besser in den ÖPNV? In Hamburg haben wir ja genug Kanäle. Integrieren. Wo geht's hin? Was sehen wir in den nächsten 10, 15 Jahren?
Also bei Flugtaxen bin ich immer so ein bisschen reserviert. Also das hat aber was, glaube ich, Persönliches zu tun. Das würde ich mal ausrücklassen, weil Luftraum und so weiter, das sind nochmal ganz andere Herausforderungen. Und
Ist mehr ein Gag, glaube ich, manchmal, als dass es tatsächlich...
Ja, aber wir müssen uns alle vorstellen, dass wir 1000 Drohnen Amazon-Päckchen vorbeibringen, dann schwitzt da nur noch in der Luft und Angst, dass mir von oben was auf den Schädel fällt. Also, ja. Dings. Aber ich glaube, dass wir in unseren autonom fahrenden Systemen signifikant an Geschwindigkeit zunehmen und irgendwann wird's kommen. Ich weiß, die ganze Welt ist immer ungeduldig und es ist immer noch nicht da. Pipa, ja, aber irgendwann wird der Durchbruch kommen, dass das funktioniert. Und was ermöglicht das? Ja, das ermöglicht in erster Linie mehr Angebot wiederzustellen, weil wir eigentlich immer short of Personal sind. Das wird uns ermöglichen, sage ich mal, schlechter angebundene Ortschaften oder Gebiete on demand, also wirklich auf Bedarf abzurufen. Das heißt, wir werden auch ein bisschen wegkommen von diesen klassischen Fahrplänen. Also wir werden fahrplaninduzierte oder sag mal, kurz regelmäßige Taktungen in Metropol-Hotspots haben und der ganze Rest ist on demand. Der wird dann digital vernetzt sein. Ja?
Ja.
Jetzt ist gerade nicht gut, ja? Moment. So, also wir werden vernetzt sein in der Welt, dass wir auch ganz andere Fahrplanzugänge haben werden, ganz andere Informationsflüsse haben werden. Ja, das wird auf jeden Fall passieren, sehr schnell passieren sogar. Ich glaube, dass das nicht nur mit einem autonom fahrenden Drittfahrzeugen möglich wird, sondern auch mit den eigenen, die man dann vielleicht dann vor der Tür stehen hat. Meine Hoffnung ist ja immer, dass wir das System nicht zweimal kaufen müssen. Einmal für den öffentlichen Raum und einmal für uns selber, weil mein Fahrzeug, oder hätte ich eins, wird das irgendwo vor der Tür stehen, weil ich brauche gerade keins. Aber wenn ich eins hätte, könnten es auch andere mitnutzen. Das hat einen gewissen Charme. Ja, und ich glaube auch, dass das ganze Thema von der Infrastruktur sehr viel zugänglicher und heller sein wird. Also man merkt jetzt schon, dass man einfach eine ganz andere Experience sich wünscht. Ja, mehr Lebensraum, lebenswerte Räume schafft. Also mehr grün, mehr hell, mehr zugänglich. Ja, und gleichzeitig das System damit aufwertet. So, aber man darf am Ende auch nicht vergessen, 2040, das sind was ab jetzt, was sind denn das? 15 Jahre? Das sind zwei Zuggenerationen, die dann aber 40 Jahre abgeschrieben werden. Also dann ist das faktisch, wenn wir in 10 Jahren nochmal neues Wagenmaterial bestellen, dann muss man sich überlegen, ob dieses Wagenmaterial wirklich so anders ist als das, was wir heute haben. Vielleicht ein bisschen mehr fancy, mehr cooler, vielleicht dann autonom, damit das dann 2040 fährt. Und das, was wir jetzt bestellt haben und da ist, fährt dann aber noch 40 Jahre. So, also diesen Mega-Clash, den wir dann so aus diesem Bilderbuch, wer weiß was, ne, Kinderbüchern dann immer kennen, wo dann so kleine UFOs und Außerirdische rumrennen, das wird ein schleichender Prozess sein. So, und es geht nur darum, diesen schleichenden Prozess immer weiter anzuschieben.
Oh, da haben Sie etwas sehr, sehr Wichtiges nochmal für uns alle auch gesagt. Wir müssen anfangen, über Generationen zu denken und auch da wirklich bereit sein, schneller in diese Themen reinzuspringen, damit dann wirklich auch in die nächsten Generationen diese Themen reingetragen werden. Dieses mit den beiden Zuggenerationen, das bildet es gerade nochmal sehr plastisch wirklich dar. Wir sind, was diese Veränderung angeht, glaube ich, zu langsam, auch in unseren Köpfen einfach, oder?
Ja, natürlich, weil bevor die dann gebaut ist und durch alle möglichen Ämter bestätigt und raus ist, ist es schon wieder weiterentwickelt. So, und wir kommen de facto gar nicht mehr hinterher. So, und da wird uns auch jeder Automobilkonzern jedes Mal abhängen, weil die in viel schnellere Investitionszyklen übergehen können, als wir das tun. So, und da müssen wir auch in unserer eigenen Geschwindigkeit Entbürokratisierung zulassen, machen, ja, einfach viel schneller werden. Ansonsten sind wir immer im Schnee von gestern unterwegs. Das ist immer so. Ich gesagt, dass wir schneiden nicht alles ab, schmeißen weg und stellen es Neues hin. So, und wir treffen Entscheidungen am Ende für die nächste Generation. Ja, also ich sage, ich habe 3 Töchter. Alles, was ich jetzt mache, werden die am meisten profitieren. So, wenn ich heute nicht daran denke, das barrierefrei zu machen, habe ich in 30 Jahren ein Problem, weil dann kann ich mit meinem eigenen System nicht fahren. Und so muss man denken. Ja, Altersvorsorge ist das und Generationenabsicherung in der Zukunft. Ich glaube, wenn man so denkt, nichts davon beschert mir jetzt Applaus. Keine Baustelle, keine Veränderung, keine Diskussion. Es kostet Geld, es ist laut, ne, etc. Nichts davon, wo sagen, juhu. Aber die in der Zukunft sagen auch nicht juhu, ne? Also wir machen das nicht, damit sich einer bei uns bedankt, sondern wir machen dafür, dass es dann halt sinnvoll in den sinnvollen Ausbau geht. Das ist einfach ein anderer Zugang.
Sehr gut. Sie haben vorhin die Straßenbahn erwähnt, 2040 haben wir aber auch noch keine Straßenbahn, aber U5 ist weiter, S4, S6 ist weiter. Also sind wir wahrscheinlich einen großen Schritt in der Infrastruktur vorangekommen und mit den führerlosen Systemen, was ja für die Bahnsysteme denkbar ist. U5 ist ja führerlos zum Beispiel geplant, aber eben vor allem für wahrscheinlich Fahrzeuge, die auf den Straßen verkehren, spielt da eine große Rolle. Ich denke auch, ein Thema ist ja führerlos auch Fachkräfte auf der einen, Kosten auf der anderen Seite. Ne? Also das wird wahrscheinlich auch Kosteneffizienz bringen, Fragezeichen? Diese bessere Vernetzung? Nicht unbedingt.
Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe es gesagt, wie das ist, wie dieses, schauen Sie mal, das ist wie mit diesen Flat-TVs, die damals kamen. Ne? So die ersten Flat-Screens, die haben ja ein Vermögen gekostet. So, und das erste autonome Fahrzeug wird sich von uns keiner leisten können. So, also, ja, und da werden ja wieder alle dran verdienen. Ne? Das ist ja normal. Die müssen ja erstmal ihren Cashback bekommen aus den Entwicklungsjahren. Also ich glaube nicht, weil also das, was wir am Personal, was eh nicht da wäre, nicht ausgeben müssen, gehen wir dann am Ende für das Fahrzeug aus. Also machen wir uns nichts vor. Ja, dass das am Ende eine Effizienz. Ich glaube, das hat wirklich was mit Bedienung zu tun, mit einer stärkeren Unabhängigkeit und mit der Möglichkeit, dass sie einfach mehr Verkehr in gleicher Zeit durchs Nadelöhr schleusen können. Weil diese Digitalsysteme können ja nicht nur digital fahren, sondern sie können ja auch Verkehrsfluss optimieren. Ja, dieses klassische Grundplatooning, was dahinter steht. Ne? Also sie kriegen auch das, was die digitale S-Bahn am Ende des Tages kann. Ja, da geht's nicht so primär darum, dass die da autonom das fahren kann und ohne Lokführer, ja, das ist ein nice Gag. Genau. Sondern das Schöne an der Sache ist, dass sie einfach die Frequenz der hintereinander fahrenden Fahrzeugen so optimieren können, dass sie einfach mehr Fahrzeuge fahren können. So, und das ist ja, was wir brauchen. Es ist am Ende alles ein Mechanismus für Kapazität. So, und das Thema Personal ist für mich, ich glaube, wir haben es eh nicht und werden es trotzdem brauchen, weil wie gesagt, über Nacht ist ja nicht so, dass alles autonom ist, sondern wir brauchen die Leute, ich sag auch immer, das ist kein aussterbender Berufszweig, wir brauchen das auch auf die nächsten Jahrzehnte, definitiv. Ja, und ich glaube, das wird das System erstmal verteuern, aber es wird es flexibler machen.
Wenn man dann noch ein bisschen mehr Verkehrsträger mit reinnimmt, Lieferfahrzeuge, Lastwagen und so weiter, wird's spannend. Eine super Zukunftsperspektive. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Frau Korbut, für das spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank für Ihren Engagement, für Ihren Enthusiasmus für das Thema Mobilität. Ich bin begeistert und ich hoffe, alle Zuhörenden ebenfalls. Lieber Hans Thorsten, vielen Dank. Lieber Marc, vielen Dank. Liebe Frau Korbut, alles Gute, einen schönen Tag. Ich freue mich auf die Mobilität der Zukunft und vielen Dank an alle Zuhörenden.
Dankeschön.